Hallo und herzlich willkommen beim Book a Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Heute ist Fabian Leonard bei mir im Podcast. Er ist der Verleger vom Trabanten Verlag und hat außerdem mit dem Hashtag Lockdown-Lyrik auf Social Media, insbesondere auf Instagram, für ein virales Revival von Gedichten gesorgt. Hallo Fabian, schön, dass du heute da bist.
Hallo, hi.
Dann stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
Ja, ich bin Fabian Leonard. Ich habe einen Verlag gegründet, einen Literaturverlag, 2020 im November. Mittlerweile ist es sogar schon ein bisschen her. Also in der Verlagsbranche ist es immer noch eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Aber für mich fühlt sich irgendwie schon lange her an, weil das quasi so für mich die gesamte Pandemie ist verbunden mit dem Trabanten Verlag. Das ist für mich irgendwie gleichgesetzt. Und wie kam das dazu? Ja, gute Frage. Also ich könnte jetzt ausholen, wie viel Zeit haben wir denn?
Meistens so um die 60 Minuten. Manchmal auch nur eine halbe Stunde, manchmal eine Dreiviertel, wie es gerade so passt. Aber leg los.
Okay, dann haben wir ein bisschen Zeit. Ja, das fing so an, ich habe Germanistik und Geschichte angefangen zu studieren. Hab dann irgendwann Kommilitonen kennengelernt und wir haben angefangen zu schreiben. Also Kurzgeschichten, haben uns regelmäßig im Café getroffen und haben Kurzgeschichten geschrieben. Einfach, ja, just for fun. Es hat uns Spaß gemacht und das haben wir jede Woche gemacht, ziemlich ausdauernd. Immer Donnerstag getroffen, dann die Geschichten ausgetauscht, lektoriert quasi, also Kommentare rangeschrieben, nette, Smileys, böse, nette. Und das haben wir immer weiter gemacht. Irgendwann sind wir bei Gedichten gelandet. Weil es einfach diese Form fasziniert hat, fasziniert mich immer noch sehr. Einfach diese kleinen Kraftpakete. Lyrik kann halt unglaublich viel. Und dann haben wir, ohne es direkt gemerkt zu haben, sind wir so von Geschichten, von Kurzgeschichten schreiben zu Gedichte schreiben gekommen. Haben die dann irgendwann auf Instagram hochgeladen. Von vornherein haben wir das auch eingesprochen. Also sozusagen so eine Mischung aus Video, Tonspur und Text. Musste natürlich immer auch Instagram so ein bisschen uns beugen. Am Anfang hatte man, glaube ich, nur immer eine Minute pro Video. Ich glaube, das ist mittlerweile auch anders, aber hatten irgendwie so eine ganz klare Vorgabe und da passen auch nur Gedichte rein oder ganz, ganz kurze Kurzgeschichten. Und hatten wir sozusagen so ein Schreibkollektiv. Dann haben das halt immer auf Instagram irgendwie geteilt und es hat uns halt einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir ein Jahr lang durchgezogen und auch voller Motivation und dann haben wir unsere Gedichte auch noch irgendwie verfilmt und haben halt einfach so ein paar Leute schon mal erreicht dann. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, in dem man seine Sachen auch selber drucken wollte. Und bei Lyrik liegt das halt irgendwie auch in der Natur der Sache, dass Verlage nicht gerade scharf darauf sind, Lyrik von unbekannten Autorinnen zu verlegen. Ist jetzt nicht so direkt, dass die Verleger jetzt da irgendwie hinter einen herrennen und das unbedingt machen wollen. Und ja, es ist wirklich so. Und dann haben wir uns halt gesagt, okay, dann machen wir es halt selber. Aber jetzt nicht irgendwie self-publishing-mäßig einfach so. Das wäre auch mal am Anfang eine Option gewesen. Aber irgendwie hat sich das dann von vornherein so in so eine Richtung manövriert, dass es professioneller gemacht werden sollte. Aber da war unglaublich viel Zufall dabei. Also ich habe dann irgendwie ein Gedicht geschrieben über Moria, so ein ganz kleines. Das wurde relativ oft geteilt und dann war ich so in diesem Thema drin, also es war diese Zeit, als das Flüchtlingslager Moria abgebrannt ist und habe dann so einen Kurzfilm gedreht, da habe ich dann Hubertus Koch kennengelernt, Independent-Filmemacher, der meinte auch, ich habe ein paar Gedichte rumliegen, willst du die nicht verlegen? Dann meinte ich halt, nein, weiß ich nicht, ich bin kein Verleger, Hubi, ich habe auch keinen Verlag, gleichzeitig wollte ich aber auch meine eigenen Gedichte irgendwie mal drucken, weil dann auch die Leute gefragt haben, ey, druck die doch mal, uns gefallen die, und so war das, also irgendwie sehr viel Zufall. Und gleichzeitig fand ich aber auch die Idee spannend, einen Verlag zu gründen. Also auch nicht ein Verlag, der irgendwas macht, sondern der auch wo was dahinter steht, wo eine Philosophie hintersteht, weil ich finde, dass bei vielen großen Konzernverlagen das verloren gegangen ist. Also auch bei großen Verlagen, die das in den 60er, 70er, 80er Jahren noch hatten, also sowas wie eine, das Wort Seele in den Podcast-Raum werfen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Aber irgendwie sowas, eine Philosophie, eine Vision, das war einfach auch. Ja, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber doch, zum Beispiel Surkamp. Wenn ich so in den 60er, 70er, 80er Jahren war, Surkamp einfach noch ein Verlag, da stand halt richtig was hinter. Ich finde das immer noch ein toller Verlag, aber es ist halt nicht mehr das, dieser Spirit, der ist nicht mehr so. Es ist auch im Vergleich zu damals, so finde ich es zumindest, schon auch ein Verlag, der halt auch irgendwie dann durchoptimiert ist. Es ist nicht mehr das, was man war, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch ein Problem von vielen großen Verlagen. Und ja, da habe ich mir echt gedacht, ey, das könnte man jetzt einfach mal probieren. Und dann habe ich mich in Berlin mit ein paar Leuten getroffen. Das Schöne in Berlin ist, dass man halt auch relativ viele Leute hat, die irgendwie in der Verlagsbranche sind. Es gibt halt viele Verlage, Literaturagenturen, es gibt einfach viele Schriftstellerläden in Berlin. Und viele haben mir dann davon abgeraten. Also ganz klar davon abgeraten, wirklich. Und ein paar aber auch nicht. Und dann habe ich das halt irgendwie gemacht. Und dann am Anfang war das auch nicht so professionell. Also ich habe halt irgendwie eine Website aufgesetzt, Instagram-Kanal gemacht. Das war der alte Kanal vom Schreibkollektiv, hieß dann halt Trabanten Verlag. Und dann halt die ersten Bücher gedruckt. Und naja, und alles versucht, was man halt so versucht. Also irgendwie versucht, ein bisschen Marketing zu machen, ohne Geld, weil, ja, ich war Student, ich hatte halt irgendwie, weiß ich nicht, 1.000 Euro auf dem Konto oder so. Also war jetzt nicht großartig Marketingbudget da. Aber es hat trotzdem funktioniert. Weil es war Pandemie und die Leute, die meine Gedichte ja geschätzt, vorher schon geschätzt haben, haben das dann auch gekauft. Klar, es war dann auch im Weihnachtsgeschäft. Und gleich mit den beiden Gedichtbänden gestartet. Und dann kam halt, ging halt wirklich was über einen virtuellen Ladentisch. Das war am Anfang vor allem wirklich noch direkt im Shop gekauft. Und dann war plötzlich einfach auch ein bisschen, das erste Mal, einfach so ein bisschen Geld auf dem Paper-Konto. Und dann habe ich mich hingesetzt im neuen Jahr und mir überlegt, okay, dann kann man vielleicht wirklich mal ein bisschen ernsthafter weitermachen. Also so fing das eigentlich an.
Ja, du hast jetzt schon sehr viel erzählt, aber vielleicht gehst du noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Vor allem, was genau ist denn der Trabantenverlag und wie positioniert ihr euch? Auch gerade im Vergleich zu anderen etablierten Verlagen, denen du hast jetzt eben auch schon angesprochen, die Vision ja so ein bisschen verloren gegangen ist.
Ja, also der Anfang, wir haben uns verändert, muss man dazu sagen. Ich glaube, das ist auch normal als Unternehmen, aber als Verlag insbesondere, gerade am Anfang, dass man experimentiert und dass man sich einfach noch verändert. Am Anfang war es ein reiner Lyrikverlag. Also die ersten 5 Titel waren Gedichtbände. Der dritte war dann Lockdown Lyrik. Das war so der Titel, der so ein bisschen mehr, da kann man auch mal Presse und Zeitpodcast und in allen möglichen Zeitungen. Das war so ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit. Dann kam Max Prosa. Also die ersten waren einfach nur Lyrik. Es war ein reiner Lyrikverlag. Und dann haben wir angefangen, halt auch mal Kurzgeschichten zu verlegen. Haben jetzt hier kann ich Ihnen zeigen, Mond nach 5:12. Das ist ein Buch, wo wir tolle Autoren gewinnen konnten. Also Gregor Gysi, Gerd Skobel, Aktivistinnen von Fridays for Future, wie zum Beispiel Carla Rehnsma, wo wir dann eigentlich das logisch fortgeführt haben, wo wir Gedichte gemischt haben mit aktuellen Essays. Das war sozusagen so der nächste logische Schritt. Also es hat sich immer von Anfang an alles irgendwie so organisch aufgebaut. Es war nie so, dass ich mich hingesetzt habe und am Reißbrett irgendwie so eine 5-Jahres-Strategie geplant habe, die wirtschaftlich durchkalkuliert war. Also so war es nie. Ist auch heute nicht so. Nur jetzt wird es natürlich etwas professioneller langsam. Ja, dann kamen so die ersten Bücher, die eben so ja, Richtung Essay, Richtung Sachbuch gehen. Und jetzt sozusagen knapp 1,5 Jahre später kommen die ersten Romane. Und das ist auch das tatsächlich das, was die Zukunft ist vom Trabanten Verlag. Also wirklich literarische Romane sollen der Fokus werden. Also der erste kommt jetzt erst von Irene Solar, können wir auch noch drüber sprechen. Aber die Entwicklung musste man irgendwie durchmachen. Lyrik soll es aber auch weiterhin geben, auch Sachbücher.
Wollte ich gerade fragen, also wird weiterhin Bestandteil bleiben.
Genau, aber es wird auf lange Sicht oder auch schon in diesen Jahren eine kleinere Rolle spielen und Romane, also wirklich gute, wichtige, literarische Romane sollen oder werden der Fokus. Hat auch verschiedene Gründe, also können wir auch darauf eingehen.
Nee, erzähl also einmal, gerne, ja.
Also einmal liebe ich Romane, also muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich ein paar Gedichtbände, die ich immer wieder rauf und runter lese. Aber am Ende des Tages sind natürlich, meine Lieblingsbücher sind Romane. Ich glaube, das geht schon ganz, ganz vielen Menschen so. Das ist das, was ich auch, wo ich auch so bei der Auswahl, auch beim Lektorieren irgendwie auch sehr viel, wo ich am meisten drin bin irgendwie, was mir am meisten liegt. Weil tatsächlich finde ich es auch selber, wo ich selber auch Gedichte schreibe, das sehr schwierig, Lyrik zu lektorieren. Fällt mir sehr schwer, weil ich auch immer da gar nicht ran möchte und dafür großen Respekt von dem Dichter, von der Dichterin habe, weil und in der Regel wollen Dichterinnen auch nicht, dass man ihre Gedichte lektoriert. Und gleichzeitig ist es natürlich so, das ist halt auch Teil der Wahrheit, dass man halt von Gedichtbänden allein halt einfach nicht leben kann. Und wenn die Verlagsmaschine etwas größer wird, erhöhen sich natürlich auch die Fixkosten. Und dann muss man sich halt entscheiden, will man halt sozusagen der kleine Verlag bleiben, der nur Lyrik macht und dann ist es mehr oder weniger Hobby, oder möchte man das wirklich machen, im Sinne von davon leben und einfach auch seine Mitarbeiter halt irgendwie angemessen bezahlen. Dafür musst du schon sagen, dass man halt den Fokus auf Roman legt oder eben auf Sachbücher, aber ich möchte ihn auf Literatur legen, auf Romane.
Warum der Name Trabantenverlag?
Ja, ich habe mich natürlich damals hingesetzt und überlegt, wie kann man jetzt einen Verlag, man braucht ja einen Namen, man braucht ja immer einen Namen. Und die Zeit, in der man irgendwie seinen eigenen Namen, hier irgendwie dieser Leonhard-Verlag oder so, die sind vorbei. Das ist vorbei. Das war schon mal von vornherein schon mal klar. Und Trabanten ist halt für mich aber eine schöne Metapher. Ein Trabant, ein Satellit ist ein Trabant. Der Mond ist ein Trabant der Erde. Es ist was Kleines, das um etwas Größeres kreist. Und das finde ich immer noch für einen kleinen, unabhängigen Literaturverlag einfach sehr passend, dieses Bild. Und es ist irgendwie universell, es ist passend und es gibt den Namen noch nicht in der Verlagsbranche.
Was ist denn so eure Vertriebsstrategie? Also seid ihr im Eigenvertrieb oder wollt ihr auch zukünftig über den Buchhandel gehen?
Nee, wir verkaufen, das war, am Anfang war das quasi alles bei uns im Shop und mittlerweile verkaufen wir mehr im Buchladen vor Ort als im Shop. Das hat sich jetzt gerade in den letzten Monaten eigentlich gedreht quasi. Das fing halt so an, dann kam irgendwie der erste Artikel im Börsenblatt und das ist natürlich der deutsche Buchhandel, das habe ich auch gemerkt, das ist halt eine alte Branche, das braucht halt Zeit, um erstmal, viele müssen halt erstmal überhaupt den Namen Trabanten erstmal hören. Ist ja klar. Also es gibt so viele Verlage und aber tatsächlich ist es so, Woche für Woche erfährt eine neue Buchhandlung von uns, wir sehen ja dann, wer bestellt, und spätestens jetzt mit den Romanen wird das sich auch nochmal deutlich ändern, glaube ich. Das ist ja auch einfach so, bei Lyrik war das am Anfang schwierig. Also der Verlag war noch nicht bekannt und es war Lyrik. Da haben Buchhändler, und ich will es ihnen gar nicht verübeln, grundsätzlich Angst vor. Ich hätte es auch. Das ist einfach so, weil alle müssen von irgendwas leben. Und das ist natürlich schade, deswegen werde ich auch weiterhin im Trabantenverlag Gedichtbände veröffentlichen, aber halt auf einem sehr, sehr viel niedrigeren, also deutlich seltener einfach. Und auch wirklich nur dann, wenn sie wirklich, wirklich gut sind.
Also ist der Eigenvertrieb jetzt kein starker Fokus von euch? Zumindest aktuell.
Nee, also ja, es war am Anfang halt enorm wichtig, um überhaupt erstmal so eine gewisse Basis sich aufzubauen, auch ein bisschen Geld zu haben, um eben solche Titel wie Singe, ich tanze, die tanzen die Berge von Elena Zola überhaupt kaufen zu können. Das war halt enorm wichtig, weil wie willst du sozusagen von null an direkt im Buchhandel starten, wenn du nicht ein alter Hase bist, der schon alle kennt. War ja nicht so. Deswegen war das enorm wichtig am Anfang, aber jetzt ist der Buchhandel das Entscheidende. Und wir möchten jetzt dieses Jahr sozusagen nutzen, um wirklich auf den Buchhandel zuzugehen. Ich werde jetzt auch, deswegen haben wir jetzt auch so einen Stand auf der Leipziger Buchmesse, unsere Autoren werden da sein und dann nach der Leipziger Buchmesse da freue ich mich sehr drauf, ganz entspannt, mindestens einen Monat durch Deutschland reisen. Ich werde oben anfangen, in Kiel, dann werde ich mich bis nach unten, bis München, vielleicht sogar bis nach Wien vorarbeiten und 200, 300, 400 Buchhandlungen besuchen mit unserem ersten Top-Titel im Gepäck und mich einfach mal persönlich vorstellen, weil wir haben noch keine großen Vertreter, aber das wird kommen und ich glaube, wenn ich Buchhändler wäre, würde ich mich freuen, wenn der junge Verleger direkt vorbeikommt und nicht immer nur der Vertreter und die Presseteams, weil das einfach mal irgendwie was anderes ist. Und ich habe da, ich muss da sagen, nach völlig abgesehen vom Business, habe ich da große Lust drauf, weil es war 2 Jahre Pandemie. Ich glaube, es wird jetzt besser. Und ich hab tatsächlich große Lust, durchs Land zu reisen und den Trabantenverlag vorzustellen und die Autoren und die Bücher, die wir machen.
Ja, und du selbst hast ja auch schon ein gewisses Standing, zumindest auf den Social-Media-Kanälen und beziehungsweise auf deinem Social-Media-Kanal. Ich weiß gar nicht aktuell, wie viele Follower du hast, aber es waren irgendwie so 20.000, 30.000 oder so, ne?
Ich weiß gar nicht, ich glaube 22.000 oder so.
Genau, und insofern macht das ja auch Sinn. Vielleicht kannst du noch mal kurz auf Lockdown-Lyrik eingehen, wie das damals kam und weil dadurch bist du ja auch, oder hast du ja zumindest gar nicht so schlechte Bekanntheit erlangt, ne?
Ich glaube, Lockdown-Lyrik war jetzt für den Trabantenverlag wirklich das Buch, was so der erste, wurde das erste Mal ein bisschen wahrgenommen, bei Buchhändlern, in der Presse, auf Instagram, auf allen Kanälen irgendwie. Das war auch auch recht zufällig. Ne? Ich hatte halt die ersten zwei Gedichtbände gemacht und dann kam das neue Jahr, es war Januar und es war Lockdown. Und dann hatte ich eben die Idee dazu. Erstmal habe ich damit angefangen, dass wir einfach Texte auf Instagram gesammelt haben. Also ich habe die Leute sozusagen einen Aufruf gestartet. Leute, kommt, schickt mir doch einfach mal Gedichte zum Lockdown. Schreibt über eure Situation. Wie geht's euch? Und da kam halt enorm viel zurück. Und das hat mich wirklich überwältigt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lass uns das mal ein bisschen ernster machen und wirklich ein Buch draus machen. Der Gewinn wird jetzt gespendet. Hat ein bisschen gedauert, weil, oh Gott, buchhaltungstechnisch ist das aufwendig. Die Spenden dann steuerlich und sowas. Andere Themen müssen wir hier nicht im Podcast machen.
Hört sich alles nicht so spannend an, ehrlich gesagt, ja.
Nee, aber es ist relativ kompliziert auf jeden Fall. Und auf jeden Fall werden wir jetzt den Überschuss sozusagen, den Gewinn, auch spenden. Das wird das bald der Fall sein. Und ja, das ist halt wirklich ein bisschen durch die Decke gegangen, dieses Lockdown-Projekt. Es haben sich immer mehr Leute beteiligt, immer mehr haben ihre Gedichte eingeschickt. Dann haben wir haben einen Kanal gehabt, Lockdown-Lyrik, da haben wir die Gedichte gepostet. Und am Ende ist ein Buch draus geworden, mit den 100 besten Gedichten. Haben noch ein paar bekanntere Leute reingenommen, wie Sibylle Berg, die ein Gedicht für uns geschrieben hat, Ulrike Almuth-Sandig oder Thomas Gseller. Also so unter, ja, was so Richtung Lyrik, Literatur angeht, schon durchaus bekanntere Namen. Das hat auch nochmal geholfen. Und am Ende war es aber, glaube ich, auch die gute Auswahl der Jury. Also weil es hat wirklich, da haben wir uns so viel Arbeit gemacht. Also wir haben, das war ein Monat lang, jeden Abend 4 Stunden Auswahl. Und manchmal auch 1 Stunde über ein Gedicht reden. Das hat auch Spaß gemacht, aber das war intensiv.
Ja, erzähl mal, wie ging das mit der Jury? Und wie viele Gedichte wurden zugesendet und wie lief das alles ab?
Ja, wir hatten am Ende 1400, 1500 Gedichte, also so ungefähr. Und dann haben wir uns halt wirklich zu viert, alle immer im Zoom-Call, ne? Immer 4 Köpfe auf dem Bildschirm, wir kennen das, alle Gedichte angeguckt, die wirklich diskutiert, und da haben wir auch natürlich schon gemerkt, der eine hat immer ist ja auch eine Geschmacksfrage. Da haben wir auch gemerkt, der eine hat immer eher so den Geschmack. Am Ende ist es halt, wie haben wir immer einen guten Mittelweg gefunden. Und mussten halt auf vieles achten. Wir wollten halt ein Buch machen, was halt irgendwie diese Pandemie widerspiegelt. Also was halt auch heute noch ein Buch ist, was diese Zeit irgendwie konserviert. Ich glaube, auf dem Klappentext haben wir, glaube ich, irgendwie geschrieben, ein kollektives Tagebuch, was das Seelenleben der Gesellschaft irgendwie widerspiegelt. Und irgendwie ist es das halt auch. Und den Anspruch hatten wir halt bei der Auswahl. Wir wollten halt irgendwie Gedichte drin haben, die lustig sind. Wir wollten traurige Texte drin haben. Wir wollten verschiedene Stile drin haben. Also Gedichte, die gereimt sind. Gedichte, die überhaupt nicht gereimt sind. Aber auch mal irgendwie ein Sonett drin haben. Mal etwas, was politischer ist. Völlig gemischt. Wir haben auch sogar darauf geachtet, dass die Autorinnen irgendwie gemischt sind. Also so ein bisschen Männer-Frauen-Anteil. Ich meine nicht 50-50, aber dass das halt irgendwie im Gleichgewicht ist. Und auch beim Alter, selbst bei den Berufsgruppen so ein bisschen, wenn wir es wussten. Also wir wollten wirklich ein Buch machen, wo, also was am Ende wirklich ein lyrischer Querschnitt ist durch die Gesellschaft. Und ich glaube, hätten wir da nicht so viel Arbeit investiert, wäre das auch nicht so gut geworden.
Ja, cool. Du hast schon ein paar angeschnitten, aber vielleicht kannst du noch mal ein paar aufzählen, mit welchen Autorinnen und Autoren arbeitet ihr denn bisher zusammen?
Ja, also am Anfang war halt natürlich Hubertus Koch, der hat seine ersten 2 Gedichtbände bei uns verlegt. Dann kam irgendwann Max Prose dazu, Liedermacher aus Berlin, war auch letztens erst mit ihm unterwegs. Der wird auch sicherlich was schreiben, aber bei Max Prose ist es so, dass er hauptsächlich Musiker ist. Der hat normalerweise viele Auftritte. Der hatte sogar dieses Jahr einige Auftritte und nicht hauptsächlich Schriftsteller. Und dann haben wir eben bei Mond nach 5 vor 12 halt viele, viele bekannte Namen gewonnen. Mond nach 5 vor 12 ist halt aber ein Buch, also ein Essaybuch zur Klimakrise, was halt viele Texte versammelt. Ne? Das ist natürlich, sind kürzere Beiträge. Da würde ich jetzt nicht sagen, Gregor Gysi ist der hauptsächliche Trabanten-Verlag-Autor. Das ist er noch nicht. Und unser Fokus liegt halt auch wirklich eher auf jüngere Autoren. Dann kam halt jetzt im November Ferhat Al-Sido rein. Das ist ein junger Mann aus dem Irak, der geflüchtet ist, der jetzt seit 5, 6 Jahren in Deutschland lebt und all das, was er erlebt hat, aufgeschrieben hat. Und es ist halt ein sehr harter Stoff. Vor seinen Augen wurde sein Vater erschossen. Er ist geflohen, kam dann irgendwann mit einem Sonderkontingent nach Deutschland, hat sich hier eingelebt, hat die deutsche Sprache gelernt, ist zur Schule gegangen und hat das alles hat er aufgeschrieben. Und das haben wir gedruckt, haben das eingefasst noch mit dem Vorwort von Düsen Tekkal, die sich halt seit geraumer Zeit genau dafür engagiert, haben einen langen, langen Anhang nochmal zur Geschichte der Jesiden in Deutschland und eben im Irak. Und das ist halt unser jüngster Autor. Also Fahad ist ja gerade mal 19 Jahre alt. Und ja, unsere erste wirklich große, große Autorin ist eben Irene Solar. Das ist wirklich jetzt schon mal, ja, sie ist schon irgendwie ein bisschen mittlerweile schon Weltstar. Also sie wird das, wie gesagt, weltweit veröffentlicht. Und das ist ein Buch, also Singe ich, tanzen die Berge, auf Katalanisch, Canto yo y la montaña baya. Also Theateraufführungen, die Filmrechte sind verkauft. Das ist wirklich halt ein Buch. Ich habe es selber jetzt 5-mal gelesen. Und man kann es immer wieder lesen. Das ist so ein Sog, der bei diesem Buch entsteht. Und da, also ich will, so wie es geht, werde ich in die Pyrenäen reisen. Also es ist halt ein Roman, das spielt in den Pyrenäen. Und was sie macht, ist halt, dass sie ganz, ganz viele Perspektiven einnimmt. Also mal nimmt man die, ist man als Leser, man ist Wolke. Die schreibt aus der Perspektive der Wolken. Dann geht sie in die Perspektive der Tiere, der Geister, der Menschen, die dort leben. Und es ist halt einfach etwas Sprachliches, was man so noch nicht gelesen hat. Und ich glaube, deswegen ist das Buch auch so erfolgreich, also weltweit. Und ja, Irene Solar ist sozusagen unsere erste wirklich große Autorin. Und sie schreibt auch ihren zweiten Roman gerade. Also ich bin immer in Kontakt mit ihr. Werde sie auch bald besuchen in Barcelona. Und das hat Zukunft. Und das ist mir auch wichtig. Also das ist schon so ein bisschen mein Anspruch, wenn jemand reinkommt in den Verlag, gerade wenn es um große Romane geht, dann möchte ich möglichst, wenn es geht, auch das Gesamtwerk verlegen. Also am liebsten ein Leben lang. Weil das ist irgendwie auch ein Anspruch, der bei vielen Verlagen so ein bisschen verloren gegangen ist, was ich sehr schade finde. Das hat sicherlich auch wirtschaftliche Gründe, aber sozusagen dieses, ich habe jetzt nicht das Selbstverständnis, ein Verlag zu sein, der irgendwie Rechte einkauft, verkauft. Ich bin kein An- und Verkauf. Da ist schon noch ein bisschen mehr dahinter. Natürlich, wir müssen alle Geld verdienen, das ist klar, aber da ist eben auch eine Philosophie dahinter und auch ein langfristiges Versprechen.
Ja, apropos Geld verdienen. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass du gerade mal 1.000 Euro Startkapital hattest. Erzähl doch mal genau. Also wie hast du das Ganze mit 1.000 Euro gewuppt und ja, vor allem, wie hast du das ohne wirkliches Eigen- und Fremdkapital hingekriegt?
Naja, das war, also man kann wirklich sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass das wirklich ich habe von null gestartet eigentlich, mit gar nichts. Also das erste Investment war die Webseite. Ich konnte glücklicherweise, kann ich immer noch ein bisschen programmieren. Wobei heutzutage muss man ja gar nicht mehr so programmieren können. Es gibt ja viele so Modulbaukästen. Also ich habe mir das irgendwie zusammengebaut. Und die ersten Bücher waren halt einfach Print on Demand. So. Aber halt über einen Verlag. Und dann habe ich gemerkt, oh Gott, die Menschen kaufen ja wirklich die Gedichtbände. und es sind mehr als ein paar hundert. Und dann habe ich halt sofort nachgedruckt und dann aber nicht mehr Print on Demand, sondern halt Auflage. Habe ich mir eine Druckerei gesucht und habe die Bücher halt drucken lassen. Und dann war ja aber schon Geld auf dem Konto, weil die Leute hatten ja schon das Buch gekauft und dann mit der Summe habe ich dann halt die erste größere Auflage finanziert und so ging es halt immer weiter. Also ich hatte quasi kein Startkapital, ein paar hundert Euro.
Okay, und planst du dir irgendwelche Finanzierungen reinzuholen oder Investoren wahrscheinlich nicht? Die nehme ich mal an, Crowdfunding kommt wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr in Frage. Aber wie planst du das zukünftig finanziell weiter voranzutreiben oder wirklich komplett eigenfinanziert?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn das jetzt so weitergeht, dann verkaufen sich die Bücher immer besser und man hat immer mehr Geld und kann immer mehr Rechte einkaufen und kann alles weiter sozusagen machen. Das wäre ideal. Das ist auch das, was ich mir wünsche. Weil ich habe eine grundsätzliche Urangst vor Investoren zum Beispiel, weil ich glaube, die fuschen mir rein. Ich glaube, das ist eine berechtigte Sorge und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass irgendwas verbessert wird, nur weil Investoren dann irgendwie hier ganz schnell Rendite erwarten. So funktioniert zumindest der Trabantenverlag nicht. Dass man irgendwann mal sagt, okay, wir möchten jetzt wachsen, vielleicht auch als Team, wir brauchen irgendwie ein größeres Büro, und dass man dann zum Wachsen, vielleicht gerade auch wenn es gut läuft, irgendwie mal Geld braucht, das kann sinnvoll sein, also wirtschaftlich einfach. Ich glaube, da die Zinsen aber noch einigermaßen in Ordnung sind gerade, würde ich dann einfach ganz klassisch zur Bank gehen und den Kredit aufnehmen. Weil dann bin ich nämlich nur der Bank verpflichtet und nicht irgendeinem Investor, der dann irgendwie jede Woche kommt und sagt, ja, Herr Leonhard, die Zahlen könnten noch besser sein. Bitte, bitte etwas mehr Blut auf dem Cover. Da habe ich keine Lust drauf. Also wenn ich das machen muss, um zu überleben,
ja,
dann mache ich es nicht. Ganz ehrlich, also weil es geht mir nicht, es ist ja so, ich glaube, man gründet keinen Literaturverlag, wenn es einem vordergründig um den schnellen finanziellen Erfolg geht.
Also das, nee, klar, aber wenn man wachsen will, braucht man natürlich auch ein bisschen Kapital, ne?
Ja, also um den Frage zu beantworten, ich würde Investoren, habe ich große Angst vor. Und wenn das nötig ist, Kredite, aber ich setze auf die Leserinnen und Leser, dass die Bücher einfach Geld einspielen und so macht man weiter. Das ist eigentlich der Plan. Bis jetzt funktioniert es.
Okay. Und du hast jetzt schon angesprochen, Team. Ja, wie seid ihr denn intern aufgebaut? Wie viele Mitarbeiter seid ihr aktuelle Mitarbeiterinnen und welche Units gibt es jetzt überhaupt schon bei euch?
Ja, es hat sich viel verändert. Also im letzten Jahr. Jetzt ist es so, dass wir halt, es ist wirklich schwer zu sagen, weil es gibt freie Mitarbeiter, es gibt feste. Also wirklich fest sind wir eigentlich zu dritt. So everyday. Das bin ich. Kaya Helak macht vor allem Vertrieb und Marketing. Und Oriol Viada sitzt in Barcelona und macht vor allem Foreign Rights, also liest jede Woche etliche Romane. Wir sind mit den ganzen Literaturagenturen immer im Austausch und lesen, weil auch was weltweit angeboten wird und übersetzt wird, auch da ist ja auch nicht alles gut und passt vor allem nicht dann zum Trabantenverlag. Das ist so die Maschine, also Marketing, Vertrieb, ich mache vor allem das Programm und irgendwie aber auch alles. Dann haben wir jemanden, der Vertrieb macht. Das sind dann schon vier. Das ist aber jemand, ich muss mal den Namen nennen, Ulrich Deurer, der macht Vertrieb für mehrere unabhängige Verlage. Sehr gut. Also ein alter Hase in der Literaturbranche. Und der macht für uns Vertrieb, vor allem mit Fokus auf die Filialen, also Hugendubel, Thalia und so weiter. Da ist es halt einfach sehr schwierig reinzukommen, wenn das jemand von Hugendubel oder Thalia hört. Trabantenfahrer. Nein, und ansonsten ist es jetzt noch ein bisschen zu früh, mit ein riesiges Vertreterteam zu haben. Das wird irgendwann kommen, aber momentan ist der Vertreter, heißt Fabian Leonhard, und das ist auch gleichzeitig der Verleger vom Trabantenverlag, und der wird jetzt nach der Leipziger Buchmesse auf Vertreterreise gehen. Und der hat auch große Lust darauf. Ansonsten haben wir eine Presseagentur, Buchkontakt, das ist halt eine Presseagentur, die sich halt eben auf Presse für Literatur spezialisiert hat. Die betreut unsere Spitzentitel, also zum Beispiel alle unsere Romane. Und die macht das super. Und das ist einfach so, am Anfang kannst du nicht alles in-house haben. Oder vielleicht auch nie. Also manche Sachen machen gar nicht Sinn. Also es macht einfach Sinn, auch freie Mitarbeiter zu haben und das Kernteam wirklich sehr, sehr klein zu halten. Dadurch ist man einfach flexibler, wendiger und hat die Fixkosten irgendwie im Griff. Weil so eine Festanstellung, das ist ja, also das ist halt wirklich, jeden Monat das Geld muss ja reinkommen im Verlag. Und das versuche ich halt wirklich, wirklich, wirklich gering zu halten. Der Verlag ist immer noch Büro, ist immer noch die eigene Wohnung, weil das würde auch gerade gar keinen Sinn machen. Jetzt ist es immer noch Pandemie, wir sind alle im Homeoffice. Ich freue mich, wenn der Tag kommt, wenn das eigene Büro kommt. Vielleicht ist es auch schon jetzt am Ende des Jahres der Fall. Aber bis dahin spare ich mir diese Ausgaben und packe es im Marketing, kaufe neue Bücher, weil es ist sozusagen so ein nice to have, ein Verlagsbüro. Aber man kann auch noch in der eigenen Wohnung, es ist immer noch eine ganz schöne Altbauwohnung, ich habe noch einen alten Vertrag hier in Berlin. Man kann hier wirklich gut arbeiten, es geht. Und ich versuche sozusagen überall auf dem Boden zu bleiben, wirklich Geld zu sparen. Da bin ich richtig konservativ, weil sonst fährt man den Verlagswagen auch ganz schnell gegen die Wand. Weil das ist halt schon eine harte Branche. Es ist ja nicht leicht, sich in der Literaturbranche durchzusetzen als neuer Verlag. Das ist auch gleichzeitig das, was mich anspornt. Also es gibt mir schon auch Motivation, dass es irgendwie schwierig ist. Aber es bleibt halt auch trotzdem schwierig. Und da kann man halt am Anfang noch nicht aus dem Vollen schöpfen, sag ich mal.
Ja, macht ja auch Sinn. Alles zu seiner Zeit, oder?
Genau.
Also auf dem Büro kann man ja gerade noch am ehesten verzichten, würde ich sagen.
Ja, genau. Oder große Marketingkampagnen. Das fängt jetzt ein bisschen an. Also es ist schon so, das ist halt auch wichtig, weil da achtet natürlich auch der Buchhandel drauf. Wenn du sagst, okay, wir machen jetzt Spitzentitel und Romane und das ist das, was wir machen, das ist unser Fokus, dann musst du als Verlag natürlich dafür auch werben. Das erwartet einfach auch der Buchhandel und das machen wir halt schon. Also nicht nur, dass wir Presse machen, das ist für mich immer das Wichtigste, weil Presse ist einfach die bessere Werbung, weil da setzen sich Journalisten unabhängig hin und wenn du halt im Feuilleton besprochen wirst, dann hat das schon seinen Grund. Aber natürlich unterstützt ist halt, ja, also Marketing gehört trotzdem dazu. Du musst halt schon auch Werbung schalten und das machen wir auch. Also für Spitzentitel schalten wir auch Werbung und das ist dann das Geld, was in die Büromitte fließen würde, fließt dann halt ins Marketing.
Welchen Marketingmix habt ihr denn aktuell?
Also der Fokus ist momentan wirklich Pressearbeit bei uns. Pressearbeit, Social Media und damit kann man sehr, sehr viel erreichen. Gerade wenn man wirklich gute Titel hat, wie jetzt Irene Solar, die eben den Europäischen Literaturpreis gewonnen hat, die gerade weltweit übersetzt wird und einen Text geschrieben hat, der einfach wirklich beeindruckend ist, dann interessiert das die Journalisten auch. Und das merken wir gerade auch. Und es wird tolle Presse kommen dafür. Ansonsten fangen wir jetzt an, jetzt bei Renes Solar auch wirklich mal so in die Buchhandelsmagazine zu gehen. Also sind jetzt gerade im Börsenverein eingetreten. Gerade frisch, letzte Woche.
Glückwunsch.
Bin ich auch direkt vorbeigekommen, einen Kaffee getrunken hier in Berlin. Und das ist natürlich auch schön, dass es so einen Branchenverein gibt. Klar, ich hatte am Anfang, bin ich auch ganz ehrlich, auch so ein bisschen Zweifel. Dachte, ist vielleicht ein bisschen schwerfällig. Aber letztlich habe ich den Börsenverein natürlich auch ein bisschen schätzen gelernt, weil es ist schön, dass es überhaupt so einen Verein gibt, dass es irgendwie so einen Zusammenschluss gibt. Und letztlich sind ja alle Buchhandlungen, Verlage, müssen zusammenarbeiten. Alle machen Bücher und das ist irgendwie sehr schön. Und das verbindet halt auch die ganze Branche, dass alle irgendwie hauptsächlich in der Branche sind, weil sie eben Bücher lieben und Literatur lieben. Und das ist schon irgendwie, was alle verbindet. Literaturagenturen, Buchhändler, Verleger, alle. Und das hat man halt so nicht in jeder Branche. Wenn ich jetzt irgendwie im, Versicherungsgeschäft wäre, das ist ein schlechtes Beispiel. Oder in der Ölbranche. Die Leute lieben nicht so sehr Versicherung und Öl, wie wir Bücher lieben. Das ist einfach praktisch. Trotzdem gibt es natürlich Konkurrenz und so weiter, sehr klar. Aber ja, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, Buchhandelsmagazine. Also wir wollen so ein bisschen im Börsenblatt mal Sachen bewerben, weil das ist natürlich so, Buchhändler sehen das dann irgendwie auf Social Media, lesen irgendwie in der Süddeutschen irgendwie einen Artikel über Irene Solar und dann ploppt es schon wieder im Börsenblatt auf. Irgendwann guckt man sich's mal an. Das ist natürlich, da muss man halt irgendwie auch intelligent die Sachen zeitlich steuern und ja, es ist halt immer so ein Mix irgendwie, ne?
Ja, wie profitabel seid ihr denn mittlerweile? Gibst du Zahlen schon raus oder hältst du dich da bedeckt erstmal?
Ich bin da erstmal bedeckt. Aber ich kann so viel sagen, dass ich mir bis jetzt mehr oder weniger noch nie ein Gehalt ausgezahlt habe bis jetzt. Ich hätte das schon machen können, aber jeder Euro wird reinvestiert gerade. Das ist der Spirit. Und immer nur, wenn man irgendwie unbedingt Geld braucht, zahlt man sich sozusagen selber etwas aus. Und wirklich nur das Allernötigste. Also es ist wirklich so, es funktioniert gut. Es wird immer etwas mehr, was reinkommt. Und dann wird es aber auch direkt wieder rausgeschoben. Und das will ich auch dieses ganze zweite Jahr auch noch so machen. Und dann im dritten Jahr, dann hofft man sozusagen, dass ich dann irgendwann das auch mal so, ich will gar nicht das große Geld, darum geht es mir gar nicht. Aber dass man halt irgendwann auch da normales Gehalt irgendwie hat. Also ich studiere auch noch. Ich muss meine Masterarbeit noch abgeben. Ich bin jetzt so in den Endzügen. Ich studiere, wie gesagt, Geschichte und Germanistik auf Gymnasiallehramt. Und ich sag mal, so langfristig würde ich schon, weil das macht auf jeden Fall nicht weniger Arbeit, was ich mache, schon so ein Lehrergehalt würde ich schon okay finden, sagen wir mal so.
Was sind denn eure sowohl kurzfristigen und langfristigen Unternehmensziele? Ich weiß nicht, ob ihr beides irgendwie unterschieden habt, ob ihr überhaupt welche habt, weil du hast ja gesagt, das ist jetzt alles auch nicht so mega durchgeplant bei euch. Aber vielleicht gibt es die ja doch.
Ich muss sagen, am Anfang war wirklich nicht so viel geplant. Am Anfang war wirklich Denken, Fühlen, Handeln. Also, oder auch gemischt. Und mittlerweile ist das aber auch nicht mehr so. Also mittlerweile wird wirklich, also ich plane auch wirklich deutlich mehr. Das musst du ja auch. Allein um die Finanzen im Griff zu haben. Du musst ja gucken, wann bekommen meine Autorinnen ihre Tantiemen ausgezahlt. Ist ein Verlag ja schon, da musst du schon planen. Und das passiert auch bei uns. Also das ist auch wichtig, weil wie traurig wäre es denn, wenn man als Verlag tolle Bücher macht, es läuft und dann fährt man den Karren an die Wand, wenn man irgendwie finanziell irgendwie einfach nur schlecht geplant hat. Das wäre aber sehr, sehr schade. Also du musst schon immer mehr planen und was ist die Zukunft? Also das Ziel ist wirklich langfristig, und das fängt dieses Jahr an, hauptsächlich Romane zu machen. Ich möchte, dass der Trabantenverlag für wirklich Spitzentitel, also literarische Romane, dafür bekannt ist. Und dann würden halt ausgewählte Gedichtbände und bestimmte Sachbücher das halt abrunden. Aber die Leute sollen Trabanten mit Romanen verbinden. Das ist das langfristige Ziel, was wir dieses Jahr anpacken. Deswegen ist jetzt im Frühjahrsprogramm 2 Top-Romane eben drin, 2 junge Spanierinnen, die wir übersetzt haben, und nur einen Lyriktitel. Auch Buchlyrik, sozusagen der Abschluss der Lockdown-Lyrik-Trilogie. Also Lockdown-Lyrik, Lockdown-Lyrik-Kids, also die Kindervariante. Und Aufbruchlyrik, wenn eben endlich der Aufbruch kommt. Deswegen steht in der Verlagsvorschau auch unbestimmter Erscheinungstermin drin. In Klammern, ich glaube, wir haben reingeschrieben Mai. Also ich hoffe auch, dass das passiert, aber momentan wäre es unpassend, Aufbruchlyrik zu veröffentlichen. Ja genau, also Romane sollen das Ziel sein und langfristig wäre es halt schon schön, vielleicht am Ende dieses Jahres oder Anfang 2023 ein eigenständiges Büro zu eröffnen. Das ist schon irgendwann auch wichtig, um so ein bisschen Privat und Verlag auch so ein bisschen zumindest zu trennen. Das würde ich schon schön finden. Und aber literarisch, was Romane angeht, tatsächlich möchte ich also von der Qualität her einfach mit den Großen mich messen. Also dann auch mitspielen. Da habe ich auch keine Angst vor. Und ich freue mich da, wenn ich da auch mal Surkamp, Fischer und Co. International was vor der Nase wegschnappe. Das ist wirklich. Ja, also das bin ich auch, da scheue ich auch keinen, also ich mag da auch so ein bisschen so diesen, zum Glück bin ich da so jemand, der auch so ein bisschen da auch den Wettkampf so ein bisschen mag. Ich finde das völlig in Ordnung.
So, liebe Verlage, Obacht.
Überhaupt nicht. Ich bin ja auch mit Verlegern befreundet und vor allem lese ich ganz, ganz viele Bücher aus anderen tollen Verlagen. Aber als unabhängiger Verlag so ein bisschen gegen die Großkonzerne so ein bisschen schießen, das ist unser Job, finde ich.
Ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Trabantenverlag.
Vielen Dank. Dir auch mit dem Podcast. Ich höre es mal öfter rein.
So, damit sind wir auch wieder am Ende von dieser Folge. Empfehlt den Podcast gerne weiter, sodass auch mehr Leute, unter anderem Fabian Leonard, mal in den Podcast reinhören. Bei Anregungen und Kritik gerne jederzeit über die gängigen Podcast-Portale. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.